so definiert, ist dann die Art der Versäumnisse als auch das Subjekt der Korrektur, woher die Abhilfe zu kommen hat, worin sie denn dann besteht, schon relativ klar. Was die Versäumnisse angeht, die zu beseitigen sind. Zitat hieß, zu wenig Chancen, Risiken zu vermeiden. Das hat was, ein bisschen was Zynisches. Nicht mal ganz primitiv, weg mit dem Skandal, mit den Notlagen, sondern man soll die Betroffenen dazu befähigen, dass sie irgendwelche Chancen wieder erhalten und wahrnehmen können. Welche Chance, ihr Leben mit Arbeit wieder besser einzurichten? Sie werden also auf Arbeit gegen Geld als Lebensmittel verwiesen. Und der große, also das ist der große Schlachtruf zur Abhilfe überhaupt. Mehr Beschäftigung, mehr kapitalistische Beschäftigungsverhältnisse brauchen die, die davon ja eben gerade fortschreitend irgendwie in Form von dessen Risiken getroffen werden. Aber es sollen ja eben auch ordentliche Beschäftigungsverhältnisse sein, maßgenommen die Normalität der Erwerbsbiografie. Wer kann denn dann jetzt was tun? Wer ist denn angesprochen, dafür Abhilfe zu sorgen? Ja, das Subjekt der Beseitigung solcher Missstände ist schon klar, die Betroffenen sind es schon mal nicht. Deren Lage ist eine vollständig abhängige, die subsumiert unter Berechnungen, die auch sowas von gültig sind, die sie überhaupt in ihre Lage stellen. Für Abhilfe sorgen kann überhaupt nur hier die Politik, also alle, die die verantwortlich herrschaftlich über die Verhältnisse in diesem Laden, was gilt, entscheiden. Der Staat ist gefragt. Die Öffentlichkeit in allen Varianten, auch in der Kritiker, beauftragt dem. Und damit zieht eine gewisse Verschiebung auch bei der Problemdefinition ein. Weil es ist ja schon auffällig und jeder weiß, gerade dann, wenn die Forderung nach politischen Maßnahmen ertönt, dass sich jetzt etwas ändern soll, dann ist auch da der Standpunkt nicht der primitive, ja, weil es sind die Notlagen und die müssen aus der Welt, sondern Armut wird ins Auge gefasst, als das ist ein gesellschaftliches Problem. Das gefährdet womöglich den sozialen Frieden. Das beschädigt den Gerechtigkeitssinn, da leidet der Zusammenhalt. Vor allem aber, und das ist immer anerkannt, Armut geht hierzulande zu Lasten der Gesellschaft, ist eine Last des Staats und seines Haushalts und seiner Sozialkassen. Also die nehmen Schaden durch die Armut der Leute. Und jetzt hat man einen ziemlich fundamentalen Übergang hingemacht. Das Problem, der Armutsbericht nimmt überhaupt den Ausgangspunkt darin, ja, hier gibt es Armutslagen und wie geht es den Leuten damit? Bei der Beauftragung des Staats, der soll jetzt bitte den Missstand Armut bekämpfen, sind damit, dass sie definiert sind eben als Last und Schaden für sämtliche Rechnungen und Kassen, ist es verwandelt, das Problem, das sie haben, in das Problem, das sie sind. Also, der Staat als die verantwortliche Instanz dieser Gesellschaft nimmt selber Schaden, also soll er sich dem Problem widmen. Und in der Tat, alle, die das fordern, sind bei einer demokratischen Regierung hierzulande auch genau an der richtigen Adresse. Warum? Der Staat ist zuständig für die ganzen Armutsverhältnisse. Der kümmert sich ja auch sozialstaatlich um die ganzen einschlägigen Fälle. Und zwar in einer Art und Weise, die schon jede Definition dieser Armutsberichterstatter von vornherein ziemlich widerlegt. Warum das? Der ganze Sozialstaat als Rieseneinrichtung, als ein ganzer Kanon von Rechtsregeln, als ein ganzes System von Ämtern und Beamten, von Kassen und Leuten, die darauf aufpassen, all das widerlegt schon ziemlich, dass man es mit Sonderumständen in dieser Gesellschaft zu tun hat. Dass Armut an besonderen Umständen liegt, die sich irgendwie einstellen würden. Das ganze öffentliche Regelwerk, der ganze Apparat widerlegt schon, dass es sich um einen irgendwie seltsamen, ungewöhnlichen Missstand handelt. Von wegen individuell drohende Risiken, nein. Eine massenhafte Gegebenheit. Davon zeugt überhaupt dieses ganze Ding. Also das, was ich geschildert habe als der Gegensatz von Arbeiten gegen Geld, die damit zu bewerkstelligen Reproduktion, darauf bezieht sich die öffentliche Gewalt, macht das zu ihrem Auftrag, sich darum zu kümmern. So, und wie macht sie das? Erstens mal, das ganze sozialstaatliche System, der größte Haushaltsposten, den es hier gibt, dass man das erste bezieht die Lebenslagen, die aus der Anwendung von Arbeitskräften ebenso resultieren, die das Kapital in seinem Umgang mit den Arbeitskräften schafft, auf sich, macht überhaupt einen Standpunkt gültig, den ja erkennbar, darüber ging das Argument bei der Lohnarbeit, Unternehmer überhaupt gar nicht haben, nämlich allen Wirkungen des kapitalistischen Umgangs mit Arbeit zum Trotz, sollen sich eben die Leute davon reproduzieren. Mal ganz unabhängig erstmal davon, was der Staat da jetzt im Einzelnen unternimmt, welche Regelwerke es gibt und welche Maßnahmen. Aber erstmal das. Das ist eine Festlegung. Die Leute sollen und müssen von Lohnarbeit leben. Das ist erstmal der ganz grundsätzliche staatliche Auftrag. Das ist die Rolle, für die sie vorgesehen sind. Dafür steht erstmal als erstes, dass er sich mit dem Sozialstaat um die Wirkungen der Lohnarbeit kümmert. Die sollen sich von den Kapitalrechnungen eben erhalten, auch wenn die natürlich in der Sicherheit und in der Erhaltung ihrer Existenz überhaupt keinen Gesichtspunkt haben. Deshalb, was sind es dann für Maßnahmen? Der Staat ergänzt die Freiheiten, die er kapitalistischen Unternehmern im Umgang mit den Arbeitskräften gewährt, durch Vorkehrungen und Regelungen, die sicherstellen, dass eben die ganzen Fälle, die Leute, die aktuell oder demnächst keine Beschäftigung mehr haben, die nicht durch das Kapital eben jetzt Arbeit gegen Geld verrichten können, nicht gleich an der damit gesetzten Mittellosigkeit total zugrunde gehen. Die politisch geschützte Macht der Unternehmer, Leute eben in den Zustand existenzieller Not zu buxieren, klar, wer sich nicht lohnt, wird entlassen. Wer sich zu wenig lohnt, muss mit ziemlichen Einbußen in seinem Leben rechnen. Die Macht, die Leute halt also quasi dann auch auszustellen oder gar nicht erst einzustellen, wenn das nicht brauchbar ist, die darf nicht sich in den Lebensverhältnissen der Leute so weit auswirken, dass sie dann für überhaupt keinen Bedarf, der irgendwann an irgendeiner anderen Front oder wieder von denselben entstehen könnte, total unbrauchbar werden. Also weder moralisch noch physisch, dass es Überleben gar nicht mehr geht. Das darf nicht einreißen. Das heißt dann aber auch, dass das gesamte Ensemble der Maßnahmen, mit dem der Staat alles Arbeiten, das Arbeitsleben als Abteilung seines Sozialstaats organisiert, die ganzen Einrichtungen und Leistungen, die Regelung des Arbeitsmarkts, Arbeitsschutz und Arbeitsrecht, die befähigen letztlich die Unternehmer dazu, überhaupt diesen rücksichtslosen Umgang mit der Lohnarbeit sich leisten zu können. Das wirklich als, das ist das A und O ihrer geschäftlichen Praxis durchziehen zu können. Insofern sind die Überlebenshilfe der Sozialkassen, auf die die Leute angewiesen sind, der politökonomischen Sache nach, sind die im Dienst am Kapital, stellen den Unternehmern die Mitglieder dieses gesamten Haufens, der Klasse, überhaupt als Manövriermasse für ihre Konjunkturen zur Verfügung. Dafür nimmt die Obrigkeit die Abhängigen in die Pflicht. Die müssen für die absehbaren Wechselfälle, die das Kapital ihnen beschert, sorgen, und zwar per Zwangsabgabe von ihrem Lohn, aus dem die Sozialkassen in diesem Land dann halt bestellt werden. Rente, Krankenkasse, Pflege, all die Leistungen, die es da gibt. Da ist erstmal klar, der Staat definiert, was da an Leistungen für und Leistungen von den Kassen zu erwarten ist, was dafür hinzulegen ist. Er bedient sich am ausgezahlten Lohn, beweist also auch damit, kein Cent, der nicht in irgendeiner kapitalistischen Kalkulation als lohnend überhaupt mal vorgekommen ist, darf für den Unterhalt der Armen hierzulande überhaupt rangezogen werden. Staat legt also fest, wie die Leute materiell in die Pflicht genommen werden, wo der Staat halt Geld einhält dafür, dass er ihnen nach bestimmten Anwartschaften und Rechten, die er zuteilt, ganz klar, die Leute sind nie gefragt, dann irgendwann auch wieder auszahlt. Das alles also unter einem staatlichen Gesichtspunkt, der heißt, die Einkommen aus den abhängigen Beschäftigungsverhältnissen, die überhaupt schon so knapp und negativ auf den Lebensunterhalt bezogen sind, die müssen das irgendwie hergeben, dass sie staatlich zwangsweise umverteilt, doch auf alle umgelegt irgendwie das Überleben dieses ganzen Haufens leisten, hergeben. Damit definiert und stiftet der Staat überhaupt die Unterscheidung zwischen normalem Ein- und Auskommen und besonderen sozialstaatlich zu betreuenden und vorliegenden anerkannten Notlagen. Er definiert, was als Armutsfall anerkannt ist. Und auch da schon wieder muss man feststellen, Armut ist in dieser Gesellschaft kein Versäumnis. Das sind eben die anerkannten Millionen, die jetzt in einem staatlich definierten Verhältnis als Anrecht, als Leute mit Anrechten auf Sozialleistungen existieren. Eine Abteilung des Staats, die er in die Pflicht nimmt, für die Erhaltung dieses ganzen Haufens von Mittellosen irgendwie einzustehen, beziehungsweise davon eben dann aus diesen Fürsorgeleistungen seine Existenz zu bestreiten. So macht der Staat, dem er an den Folgen der Lohnarbeit halt rumdoktert nach den Prinzipien, die ich gerade gesagt habe, macht er überhaupt aus der Lohnarbeit ein gesellschaftlich gültiges System. Überhaupt so, dass es so existiert als Ordnung von Rechten und Pflichten, die er überwacht, wo er materielle Mittel einzieht, um unbrauchbare arme Teile der Bevölkerung irgendwie über Wasser zu halten. So wird überhaupt aus der Anwendung kapitalistischer Arbeit, wird überhaupt ein Produktionsverhältnis, in dem die Armut der vielen der Hebel dafür ist, dass sie dauerhaft als Bereicherung für die Gegenseite zur Verfügung stehen. So wird überhaupt also auch die ganze Lage von denen, die in den prekären Verhältnissen leben, dauerhaft haltbar. So stehen also überhaupt die Leute dann als Reservearmee überhaupt dem Kapital gegenüber. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, mit seinem Kassenwesen steht jetzt auch halt eine sozialstaatliche Definition der betreuten Armut in der Welt. Anerkannte Armutsfälle, ja, die gibt es, aber die sind eine Belastung. Für die Sozialstaatsverwalter besteht also auch ein Missstand, wenn gesellschaftlich weitgehend Armut herrscht. Der Missstand heißt dann aber hier nicht die Notlage der Leute, sondern die Notlage der Kassen, die er mit ihnen hat. Statt dass sie als Einzahler aus den normalen Arbeitsverhältnissen, wo er sie dafür in die Pflicht nimmt, zur Verfügung stehen, nein, stattdessen sind sie jetzt eine Kostenbelastung, die immer nur sozusagen aus diesen Töpfen der Fürsorge leben. Und klar ist auch nach dem Konstruktionsprinzip, je mehr Leute das dauerhaft tun, desto problematischer ist es eigentlich. Armut ist also nach der Definition von dem Staatsgesichtspunkt aus hierzulande eine unnütze Last. Sie leisten nichts, das ist das Verdikt über sie. Die Leute, die sich in die Sozialkassen sammeln, leisten nichts, weil sie nicht angewendet werden und sind dafür überhaupt eine pure Unkost. Die anerkannte Hilfsbedürftigkeit, die ja darin steckt, ist insofern auch kein Segen. Die Maßnahmen zur Abhilfe, die da jetzt anvisiert werden, gehen klar darauf, man muss sie also für die Rechnungen der Unternehmer wieder nützlich machen. Der Ausweg und das anerkannte Ding hier, der Abhilfe gegen Armut, ist eben Beschäftigungspolitik. Und dem Ziel verschreibt sich dann der Staat mit seinen Maßnahmen. Das ist überhaupt nicht eine Reaktion bloß darauf, dass wieder mal ein Armutsbericht veröffentlicht worden ist und dass dann öffentlich der Ruf nach Beschäftigungspolitik ertönt und diesmal werden sie halt irgendwie schwach und weich. Nee, praktisch ist Beschäftigung überhaupt das Programm der sozialstaatlichen Maßnahmen der letzten 10 Jahre. Was heißt denn das? Armutsbekämpfung durch Arbeitsplatz und Beschäftigungspolitik. Ganz klar, die Leute wieder in Beschäftigung bringen, macht jetzt auch an der Stelle nicht der Staat, der ist jetzt nicht der große Arbeitgeber, macht keine Beschäftigungsgesellschaften, verstaatlicht nicht seine Industrien, sondern angesichts der Rechnungen, die er hierzulande gültig macht, heißt es, ich schaffe Bedingungen dafür, dass die Leute, die sich bei mir unnütz in den Sozialkassen sammeln, wieder angewendet werden können. Die Politik erteilt sich also auch den Auftrag, diese Klientel, die sich bei mir unproduktiv in den Kassen sammelt, die muss ich wieder lohnend machen, die muss ich lohnender Beschäftigung zuführen. Die Freiheiten im Umgang mit ihnen des Kapitals sind also unterstellt und von da aus definiert der Staat dann seinen Handlungsbedarf. Das Unternehmen, sie so massenhaft arbeitslos gemacht haben, sie nach ihren Rechnungen nicht mehr gebraucht haben, das zeigt in so einem Urteil erstmal, ja, dann haben sie sich auch nicht gelohnt, dann waren sie für ihre Beschäftigung auch ein Hindernis, dann waren sie selber die Schranke zu teuer für ihre weitere Beschäftigung. Beweis, sonst gäbe es sie ja nicht als Arbeitslose in dem Kassensystem. Es liegt also an denen. Damit stehen die Richtlinien so einer Beschäftigungspolitik auch fest. Die heißen, an denen muss ich auch die Beschäftigungshindernisse beseitigen. Die Lohnarbeitermannschaft, die beschäftigungslose Reserve, die muss sich billiger machen. Die muss sich freier zur Verfügung stellen, den Bedürfnissen, die das Kapital mit seinen Konjunkturen hat. Die muss sich besser verfügbar machen. Die sozialstaatliche Verwaltung, die es dafür schon gibt, ist der Hebel, als Herr über die Kassen, die sich da so milliardenschwer im Sozialstaat ansammeln, als auch als Setzer des Rechts, der ganzen Pflichten, dessen, was man muss und darf und soll, als das kann ich mich daran machen, die Leute zu verbilligen, um sie in Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Sein ganzer machtvoller Hebel. Welche Maßnahmen werden dann damit unter solchen Gesichtspunkten angewandt? Na, die Leitlinie, wie ich gerade gesagt, Herr der Kassen, die ist sowieso klar, dass was er vom Lohn abzieht, um diese ganze Mannschaft zu bewirtschaften, das hat hierzulande sowieso den Titel Lohnnebenkosten. Das ist einerseits schon ziemlich absurd. Abgezogen aus dem, was Kapitalisten jetzt erstmal als Lohn verwenden, ist es erstmal ein Abzug vom Lohn. Sonst nichts. Wird aber behandelt als, das ist eine zusätzliche Belastung der Unternehmer, die ihnen eigentlich die Verfügung über Arbeit verteuert. Also beurteilt der Staat sich unter dem Gesichtspunkt, mit meinen Maßnahmen der Erhaltung der ganzen Armen, die ich bei mir eingerichtet habe, bin ich eine Kostenbelastung fürs Kapital und daran kann ich was ändern. Das ist die eine Seite, Verbilligung der Leute, da sage ich gleich noch 2 Beispiele zu. Vorher will ich noch eine Maßnahme kurz sagen, die ist hier, die hat hierzulande inzwischen sowas wie den Rang einer letzten Sozialleistung und anerkannten Gerechtigkeitstat. Das ist Bildung. So viel steht immer fest. Bildungskampagnen, das braucht's. Jeder Bericht über die Armen, da heißt es auch immer, das sind abgebrochene Bildungskarrieren, das sind Schulabbrecher, die können nicht ordentlich lesen, funktionelle Analphabeten, was weiß ich. Also macht man Bildungskampagnen und dann haben sie wieder ja was eigentlich. Das ist schon selber ein halbes Eingeständnis, dann haben sie Chancen. Ja? Spricht also auch erstmal dafür, sie selber haben offenbar nicht viel in der Hand. Aber festgemacht wird alles, was mit ihnen nicht angestellt wird, dass sie rausfliegen aus allem, wird erstmal an ihnen festgehalten, also muss man an ihnen rummodeln. Sie müssen sich Qualifikationen zulegen, ohne die sie ja nicht brauchbar sind. Ob dann irgendwas davon mal brauchbar wird, steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, von wegen, ne? Bildung, das ist ein hohes Gut, Qualifikationen, die müssen sein, solche fallen doch nicht durch den Rost. Naja, Pustekuchen, man hat halt nichts in der Hand damit. Man macht sich attraktiv für Rechnungen, für die Bestimmungsmacht, die andere über einen haben. Wegen dieser Bestimmungsmacht und der Zwecke ist es natürlich die andere Abteilung wichtiger. Das sind die Maßnahmen, die eben wirklich dazu beitragen, den Einsatz von Arbeitskräften zu flexibilisieren, billiger zu machen, die verfügbarer zu machen. Mal an zwei Beispielen. Ausweitung der Leiharbeit. Da stellt sich der Staat hin, Setzer des Rechts, und stellt halt fest, für Unternehmer, ja, das weiß man schon, da ist es eine Last, Leute zu bezahlen, die sich für sie irgendwie nicht sonderlich rechnen oder für die sie gerade keine Beschäftigung haben. Die könnten zwar arbeiten, es gibt auch jeden Scheiß, damit man alles produzieren könnte, aber solange sich das nicht lohnt, ist eben die Bezahlung von Arbeitskräften, die man nicht voll auslastet, das sind dann so Termini, sind eben dafür nicht lohnend. Also kann man was tun, also kann man Leiharbeitsverhältnisse auf breiterer Basis einrichten, kann die gesetzlichen Regelungen dafür lockern, kann also dafür sorgen, dass Unternehmer einen größeren Teil ihrer Belegschaft nicht als Stammbelegschaft halten müssen, sondern auf die nach ihren wechselnden Konjunkturen zu einem geringeren Preis, ohne Sicherheiten vor Kündigung und allem eben dann benutzen können. Das geht. Dafür muss man sich eben nur als die Macht, die zuständig ist für die Lebensbedingungen, halt hinstellen und sagen, diese Schutzrechte sind ein Beschäftigungshindernis, das muss ich abbauen, da kann ich was dran drehen, da kann ich was für tun. Heißt auch wieder nur, die Notwendigkeiten von dem Leben in so einem Arbeiterhaushalt, die passen halt nicht zu denen des Kapitals. Da räumt die Politik dann einiges aus dem Weg. Und es ist zwar eingestandenermaßen schon ein empfindlicher Eingriff in deren materielle Lage, aber umgekehrt immer noch besser als arbeitslos zu sein. Ist vielleicht auch ein Einstieg in die Beschäftigung. Also die Sicherheit und Planbarkeit eines Lebens als von Lohn, davon muss man irgendwie die Unternehmen mal mit der Festlegungsmacht, die man als Staat hat, ein bisschen befreien. Zweites Beispiel. Ja. Arbeitslosengeld 2. Berüchtigte Hartz IV. Das hat auch so eine Logik. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe nach einem Jahr. Da fallen so die Gesichtspunkte von unnützer Kosten der Staatskasse und eben, da muss es einen Verbilligungsweg fürs Kapital geben, fallen da so wunderschön zusammen. Erstmal klar, Arbeitslose nach einem Jahr ohne neue Anstellung. Die zeigen, die sind jetzt wirklich langsam eine unnütze Last. Die sind eine unnütze Last auch und vor allem für die Staatskasse, die sie bisher betreut. Die fortwährende Nichtbeschäftigung durchs Kapital zeigt, auch für die sind die nicht nützlich, also muss man da was tun. Was muss man da tun? Man muss erstmal mit einem Schlag alle Ansprüche durchstreichen, die früher mit sowas wie Arbeitslosenhilfe verknüpft waren. Das heißt vor allen Dingen, dass sie sich, wenn sie in ihrem Feld, in dem Beruf, aus dem sie herkommen, wenn sie da keine Beschäftigung mehr finden, sind sie nach einem Jahr, werden sie total verbilligt, geldmäßig total runtergestuft und müssen dann, egal was, für eine Beschäftigung halt annehmen. Dann geht der Staat quasi, steigt dem nach und sagt, die Freiheit, irgendwelche Beschäftigungsverhältnisse sich auszusuchen, vielleicht danach, was nützt mir das? Lohnt sich das für mich überhaupt? Macht mich das vielleicht kaputt? Ist mir das zu anstrengend? Nein, all das gilt nicht mehr. Die müssen jetzt jede Arbeit zu jedem Preis annehmen, wenn sie ihnen denn angeboten wird. Das ist auch nochmal irgendwie eine ironische Fußnote zu der Abteilung Qualifikation. Weil erst sollen sie sich ja qualifizieren und in den Bildungen liegt die Hoffnung. Ein Jahr arbeitslos ist überhaupt das ein Anspruch, der lässt sich überhaupt nicht halten. Qualifikationen, die es mal gab. Nee, die berühmten Beispiele, über die sich das Fernsehen dann hermacht, ist früher mal Facharbeiter, jetzt fege ich Laub im Park. Ja. An der Stelle ein Kassenproblem der unnützen Last im Sozialstaat bewältigen und möglichst dann in irgendeiner Form dem Kapital zur Verfügung stellen. Das ist die Zusammenlegung von Arbeitslosen und Sozialhilfe. Das heißt, der ganze Kampf um Beschäftigung, den der Staat da führt, die ganze Beschäftigungsförderung, die er inszeniert, die radikalisiert überhaupt den Gegensatz zwischen Arbeit und Einkommen. Der macht überhaupt den Standpunkt, der setzt überhaupt nur neu die Unternehmenskalkulation ins Recht, schafft Bedingungen, Arbeitsverhältnisse neuer Art, die dann überhaupt nach den Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen ein bisschen die Unterscheidbarkeit zu dem Ausgangspunkt normale Lohnverhältnisse irgendwann vermissen lassen. Lauter Modelle dann, wo Leute, die sich von der Arbeit irgendwie, dem Lohn, den sie dafür bekommen, nicht mehr ordentlich ernähren können, also während der Arbeit, während sie viel arbeiten, während sie zwei Jobs haben, überhaupt zusätzlich auf staatliche Stütze angewiesen sind. Umgekehrt die wiederum total abgesenkt, so ein einziges Verhältnis von Armutsverhältnissen, die der Staat herstellt, auf dieses Kapital zugreift und die dann überhaupt die Leute, die von ihrer Arbeit leben müssen, zum Teil nicht mehr ordentlich ernähren kann.